Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns heute Morgen mit einem sehr ernsten Anliegen beschäftigen. Sie haben es bereits in der Lesung gehört, es handelt sich um die Ermahnung nach Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Dem möchte ich sozusagen als einen Prolog einige grundsätzliche Gedanken von Alexander Strauch voranstellen. Er stellte fest, was echte christliche Gruppen und Christen voneinander trennt, sind nicht in erster Linie Fragen der Lehre oder zentrale Glaubensinhalte, die zu Auseinandersetzungen führen. Immer ist es der Mangel an Liebe. Und es sind die bitteren Dinge, die echte Christen einander im Streit sagen. Liebe hilft. Sie bedeckt die Untugenden, die Spalten. Sie fördert Heilkräfte, die Einigkeit erzeugen. Sie verbietet Hass, persönliche Vergeltung und Rache. Liebe bedeckt die Menge der Sünden und nimmt Rücksicht auf das Wohlergehen der schwachen Gläubigen. Es ist nicht falsch, wenn Christen unterschiedlicher Meinung sind und sich gegenseitig von der Richtigkeit ihrer jeweiligen Position überzeugen wollen. Falsch ist aber ein liebloser Streit, der in sündigen, zerstörten Beziehungen endet. Deshalb haltet Liebe und Wahrheit im Gleichgewicht. Haltet Liebe auf der einen Seite und Wahrheit im Gleichgewicht. Vergib auch da, wo du verletzt bist und dich im Recht wähnst. Das ist die eine Seite der Waagschale. Und halte fest an der Wahrheit, auch wo sie wehtut. Das ist die andere. In Psalm 26, Vers 3 lesen wir: Deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Wandle nicht in der Wahrheit, ohne die Güte Gottes vor Augen zu haben. Denn ohne seine Güte wird in deiner Wahrheit eine Härte und Schärfe sein, die verletzt. Wo die aus der Liebe geborene Güte fehlt, wird die Wahrheit zum Albtraum. Sie wird zu einer Lüge gegen den gnädigen, barmherzigen und geduldigen Gott. Der genannte Alexander Strauch zieht das Fazit: Ohne dass die Liebe zudeckt, können wir nicht miteinander leben. Nehmen wir das mit in diese Besinnung und diese Gedanken hinein und nehmen wir das mit in unser Leben. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen neuen Morgen. Wir wollen jetzt zur Ruhe kommen, uns unter dein Wort stellen und hören, was du einem jeden von uns sagen willst. Dein Geist bereite uns zu, eröffne uns die Herzen und helfe uns zu verstehen, was dein Wille ist für unser Leben. Danke für die Brüder und Schwestern, die du uns zur Seite gestellt hast und mit denen wir unseren Weg gehen dürfen. Segne du uns und lass uns unsere Verantwortung füreinander tragen und mit Freuden abgeben von der Liebe, die du uns Tag für Tag schenkst. Amen. In Hebräer 10, 24 und 25 lesen wir, ich wiederhole es nochmal, wir haben es ja schon in der Lesung vorhin gehört, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Liebe Brüder und Schwestern, wer ermahnt hier? Ja, wir alle sind es, die ermahnen. Ermahnung beginnt mit dem eindringlichen Appell, aufeinander Acht zu haben. Zuerst lesen wir, dass wir uns anreizen sollen zur Liebe und zu guten Werken. Da stimmen wir gern zu. Das ist ganz in unserem Sinne. Aber was dann folgt, geht ja nicht ganz so gut runter. Das lasst uns einander ermahnen. Ich nehme mal an, dass dieses etwas anstößige Wort nicht unbedingt ein sehr häufiger Predigttext ist. Denn ermahnt zu werden ist nicht gerade das, was uns Freude macht. Liebevolle Zuwendung und Motivierung, Gutes zu tun, das finden wir gut. Aber einander ermahnen? Das will uns nicht so recht gefallen. Die anderen ermahnen schon, aber mich? Dabei könnten wir doch ein Wort dieser Aufforderung leicht übersehen, das Einander. Einander ermahnen ist keine Einbahnstraße. Dabei ist keiner ausgeklammert Und keiner ist der besserwisserische Oberlehrer, der hierauf ein Monopol hätte, sondern Ermahnung ist ein Liebesdienst, den wir alle füreinander tun sollen. Du für mich und ich für dich. Ein Akt der hingegebenen Liebe, auch wenn es auf den ersten Blick so nicht wahrgenommen wird. Mir fällt dabei der Liebesdienst des Zahnarztes ein. Niemand drängt sich nach dem Bohrer und doch sind vermutlich alle dankbar, dass es ihn gibt und dass wir heute eine so technisch hochstehende ärztliche Versorgung haben und dass wir nicht mehr vom Bader mit der großen Kombizange und der Gummischürze behandelt werden. Um Ermahnung soll es heute gehen. Damit werden wir dann allerdings nicht alle Aspekte, das Verlassen der Versammlung, die Nähe des Tages der Wiederkunft unseres Herrn in gleicher Weise tief ausloten können. Wie schon gesagt, niemand lässt sich gern ermahnen, auch ich nicht. Bei dir, bei Ihnen wird es kaum anders sein. Wer ermahnt wird, empfindet dies schnell als eine lieblose Herabsetzung. Ermahnung birgt die Gefahr, unser positives Selbstbild in Frage zu stellen. Selbst bei gründlicher Suche in einem Lexikon habe ich zum Begriff Ermahnung nicht viel, nur eine kurze Erläuterung gefunden. Und da steht dann, ich zitiere, eine Ermahnung veraltet lateinisch Adhortation, vor allem in Klöstern und Internaten verwendeter Begriff ist die Äußerung von Missbilligung für ein Fehlverhalten, häufig verbunden mit der Aufforderung, dieses einzustellen. Weiterhin kann sie Hinweis sein auf die Folgen eines befürchteten, aber doch nicht eingetretenen Fehlverhaltens. In Klöstern und Internaten, naja, ein Indiz dafür, dass Ermahnungen suspekt sind, nicht wahr? Interessanterweise wird das Ermahnen von Hebräer 10 unterschiedlich übersetzt. Wir haben es auch vorhin zweimal in unterschiedlicher Version gehört. Bei zwei renommierten Auslegern habe ich dafür Acht haben und einander ermahnen gefunden und bei einem anderen Acht haben und einander ermuntern. Ermahnen und ermuntern, das gehört zusammen. Das im Grundtext verwendete griechische Wort Parakleos lässt beide Übersetzungen einander ermahnen und einander ermuntern zu. Behalten wir das im Kopf, dass beides möglich und je nach Situation auch sinnvoll sein kann. Ermahnen und ermuntern. Ich denke, bei dem einen sollten wir das andere immer mitdenken. Und ja, wenn wir denn ermahnen. Ermahnung ist, so sagt es die Schrift, ein grundlegender Auftrag für die Gemeinde. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt, Klammer auf, Klammer zu, ermuntert einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen, so schreibt Paulus es an die Kolosser. Das erinnert mich an das Hohelied der Liebe und seine Aussagen darüber, wie wir miteinander umgehen sollen. Haben wir vielleicht oft eine falsche Vorstellung davon, wofür Ermahnung steht und dass es nicht um Besserwisserei und barsche Zurechtweisung geht, sondern um ein aus der Liebe geborenes Erinnern. Ein Füreinander-Dasein, eine Hilfe, das alte Wesen abzulegen und immer mehr hineinzuwachsen in das Wesen Jesu, kurz um einen Akt der Fürsorge am Nächsten. In 2. Timotheus 2, 24, 25 lesen wir, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Ermahnung dient auch der Vorbereitung auf den Tag des Gerichts. In 1. Thessalonicher 5, 11 heißt es in der Erwartung des Kommens Jesu, darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr es auch tut. Das ist fürsorglich, das ist aber auch sehr ernst und erinnert uns daran, dass wer Jesus nicht als Heiland annimmt und den Glauben an ihn auch lebt, das ewige Heil verspielt, mehr noch das Gericht auf sich zieht. Bis ich komme, achtet auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren. Und so ermahne ich dich inständig vor Gott und Jesus Christus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, Stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, mahne mit aller Geduld und Lehre. Ihr seht, es geht ums Ganze. Wenn es im Vater unser heißt und vergib uns unsere Schuld, dürfen wir dankbar sein für jeden, der uns auf unsere Vergehen hinweist, damit wir tun, was wir beten. Aber zurück in den Gemeindealltag. Denken wir uns einmal hinein in die Rolle eines Bruders oder einer Schwester, die ermahnt wird. Besser noch, ihr stellt euch vor, ein Gemeindemitglied stellt dich zur Rede, äußert sein Missfallen über ein beobachtetes bibelwidriges Verhalten und fordert dich eindringlich auf, Buße zu tun und das sündige Verhalten in Zukunft zu unterlassen. Was ginge in dir vor? Wie würdest du dich fühlen? Wie reagieren? Hieltest du den Hinweis deines Gegenübers für hilfreich? Würdest du ihm vielleicht sogar dankbar sein? Jeder prüfe sich selbst, aber ich vermute, dass ich richtig liege, wenn ich behaupte, wir tun uns schwer, die richtige Situation für eine Ermahnung zu finden und wohl auch den richtigen Ton. Unser Kirchkaffee wird von den meisten wohl nicht als geeigneter Ort für ermahnende Gespräche angesehen. Als erstes, was wir als ein kleines Fazit bis hierher uns merken wollen, die Ermahnung ist notwendig. Sie ist ein schwieriger und häufig vernachlässigter, ernster Auftrag an die Gemeinde. In Matthäus 18, Vers 15 bis 20 finden wir unter der Überschrift Zurechtweisung und Gebet in der Gemeinde hilfreiche Hinweise. So heißt es dort, sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und weise ihn zurecht. Zwischen, und jetzt ganz wichtig, dir und ihm allein, allein. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Zwar ist eine Zurechtweisung noch ernster als eine Ermahnung, bei der Zurechtweisung ist das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen, aber die Art und Weise des Umgangs sollte sicherlich in beiden Fällen gleich sein. Gleich diskret, gleich einfühlsam. Aber egal wie einfühlsam wir auch vorgehen, wir dürfen nicht überrascht sein, wenn der von uns Ermahnte nicht ausruft, toll, dass mir das mal einer sagt, da habe ich ja schon lange drauf gewartet. Herzlichen Dank, lieber Bruder, liebe Schwester. Entscheidend ist die Frage, ob ich die Ermahnung annehme, ist, ob ich diese als berechtigt ansehe und ob ich das darin geäußerte kritische Urteil teilen kann. Das wiederum hat mit den Werten zu tun, den Werten, auf denen die Ermahnung beruht, ja, die sie überhaupt erst legitimiert. Entspringen diese Werte unserer heutigen diskursiven Ethik, wird sie wohl kaum angenommen, denn darin gibt es keine objektive Werteskala mehr. Im Letzten kann uns nur eine Ethik, die über unseren persönlichen Maßstäben und Urteilen steht, allgemeingültige Urteile bringen. Die biblische Ethik hält uns zu einem Verhalten an, das sich an Gottes Willen orientiert, wie er sich uns in der Bibel offenbart. Es ist bestimmt von fürsorgender Liebe und dem Bemühen um Zurechtbringung, um Sühne und Vergebung. Wenn wir eine Not sehen und aus falsch verstandener Liebe schweigen, wenn wir Geschwister in die Irre laufen lassen und es versäumen, ihnen zurechtzuhelfen, machen wir uns schuldig. Umkehr setzt Erkenntnis der Schuld voraus. Ermahnung ist dabei auch Erkenntnishilfe. Ohne Erkenntnis keine Buße und ohne Buße keine Erneuerung. Nur Gott, der Schöpfer, kann uns letztlich zurechthelfen, denn nur sein Wort, seine Weisung gilt immer und unterliegt nicht unserem begrenzten menschlichen Urteil. Sein Wort, die Bibel, ist in allem der letzte Prüfstein für uns. Wir sind nur Mittler im Auftrage Gottes. Wir halten fest, Ermahnung unter Christen geschehen auf dem Fundament der Bibel und der aus ihr abgeleiteten biblischen Ethik. Kritische Ermahnung hat ihr Recht. Sie ist häufig sogar dringend notwendig. Wir tun uns aber sehr schwer damit, besonders wenn diese uns selbst betrifft und nicht den anderen. Damit haben wir ja weit weniger Probleme. Ich deutete es schon an. Warum ist das so? Wir tun uns schwer, wenn eine andere Instanz als unser persönliches Gewissen als berechtigt angesehen werden will, uns zurechtzuweisen. Vielleicht, weil wir in den Augen unserer Geschwister gut dastehen wollen? Oder weil wir im Grunde genommen nur zu gut um unsere eigene Schwäche wissen, darunter leiden und nicht auch noch von außen darauf aufmerksam gemacht werden wollen? Vielleicht ist es aber auch eine Mischung von alledem und von mehr, die es uns schwer macht, Ermahnungen anzunehmen. Die Beeinflussung des Zeitgeistes spielt sicherlich auch eine Rolle, der ja das Idealbild vom autonomen Menschen frönt. Dabei dürfte uns Christen doch eigentlich klar sein, dass an uns nichts Gutes ist, dass wir gefallene Schöpfung sind. Und was an uns dennoch gut erscheint, ist nur himmlische Gabe und göttliches Geschenk in einer konkreten Situation. Die wichtigste Instanz, die uns ermahnt, ist dennoch das Gewissen, das aber, jetzt kommt die Einschränkung, beim Lesen der Schrift uns überführt. Tora heißt ja übersetzt Gebot, Weisung, Belehrung. Das Wort Tora enthält damit, so sehe ich das, alle Aspekte der Ermahnung, nämlich das Gebot als die Grundlage aller Ermahnung, auf die ich mich beziehe, die Weisung als Konkretisierung der Gebote auf unsere Situation und die Belehrung, also die Zurüstung zu einem gottgefälligen Handeln. Ziel der geschwisterlichen Ermahnung sollte nicht sein, über dem anderen zu stehen, Recht zu haben. Sie ist keines der beliebten Sieger-Verlierer-Spiele, wie wir sie oft im Alltag erleben, sondern Ziel ist es, dass die gestörte Einheit in Christus wiederhergestellt wird. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Manchmal werde ich dabei Unrecht erdulden müssen. Paulus rückt die Maßstäbe zurecht, wenn er in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit zwischen Geschwistern zornig ausruft, in 1. Korinther 6, Vers 7. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Schlimm, wenn aus Rechthaberei die Beschädigung der Einheit in der Gemeinde in Kauf genommen wird. Die Ermahnung ist nicht nur ein Problem für den Gescholtenen. Auch der Ermahnende begibt sich auf gefährliches, vermintes Terrain. Wie leicht rutschen wir in die Gefahr hinein, uns über andere zu erheben, obwohl wir doch immer nicht nur selbst Seelsorger, sondern auch der Seelsorgebedürftige sind. Keine Sünde, derer wir andere bezichtigen, ist uns im Grunde genommen doch wirklich fremd. Wir stehen häufig in dem Dilemma, empört bei anderen zu kritisieren, was wir selbst ohne große Skrupel tun. Dieses Problem hat Paulus auch gesehen, wenn er in 1. Korinther 9, 27 ausruft, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Und doch sei betont, dass Ermahnung nicht mehr möglich wäre, wenn nur die ermahnen könnten, die frei von Sünde und Schuld sind. Wenn nur der ermahnen könnte, der frei von Sünde und Schuld ist, hätte der Schreiber des Hebräerbriefs sich seine Tinte und sein Pergament ersparen können, denn er ist es ja auch nicht. Ohne Sünde ist nur einer, unser Herr, der in seinem irdischen Leben nicht eine Sünde tat. Denken wir daran, Ermahnungen gelten immer auch uns selbst. Sie halten uns den Spiegel vor. Jesus kennt unser Problem, ermahnt die selbstgerechten Pharisäer in Matthäus 23, 28, von außen scheint ihr den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Den Pharisäern und uns selbst mangelt es in der Regel nicht an frommem Wissen, davon haben wir reichlich. Aber die Pharisäer bekamen dieses Wissen nicht unter die Füße, nicht in ihr Leben hinein. Und verzeiht mir die Offenheit, wie steht es denn mit uns, mit dir und mir? Hand aufs Herz, bekommen wir das immerhin? Niemanden von uns kommt sozusagen die Aufgabe der Ermahnung als spezielle Sonderaufgabe zu. Stichwort Soko göttlicher Gerechtigkeit. Schließlich sind wir alle gefallene Schöpfung und als solche der Fürsorge Jesu Christi und in dessen Vertretung der Fürsorge unserer Geschwister bedürftig. Wenn wir glauben, wir hätten keine Korrekturen nötig, verkennen wir unsere Lage und relativieren das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Denn unser Herr ist gekommen für Sünder und nicht für Gerechte. Er hat gelitten und ist gestorben als stellvertretendes Sühnopfer für Sünder. Starb er auch für dich? Oder brauchst du ihn nicht? Wenden wir uns Jesus zu und betrachten wir Situationen, in denen er Menschen ermahnt. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass seine Gespräche ganz anders ablaufen als unsere? Wir sehen das Erstaunliche, dass in der Begegnung mit Jesus viele schlagartig ihre Schuld bekennen, ohne dass es großer Diskussionen und Erläuterungen bedarf. Ob es der korrekte Staatsdiener und Hauptmann ist, der begreift, dass er es nicht wert ist, dass Jesus bei ihm einkehrt, oder die in Schuld verstrickte Frau aus Samarien staunend feststellt, dass Jesus die tiefsten Tiefen ihres Wesens erkennt. Nie bedarf es einer langwierigen Diskussion. Nie muss Jesus mit endlosen Rechtfertigungsversuchen sich auseinandersetzen. Noch einmal zurück zu unserem Predigtext aus Hebräer 10. Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Da ist die Rede davon, Acht zu haben, nicht nur auf sich selbst, sondern auf einander. Einander anzureizen zur Liebe und zu guten Werken. Die Zusammenkünfte nicht zu versäumen, einander zu ermuntern. Und offene Augen zu haben für die Zeichen der Zeit und uns vorzubereiten, wie die klugen Jungfrauen auf unseres Herrn Wiederkehr. Diese Worte aus Hebräer sind recht allgemein formuliert, beziehen sich nicht auf ein konkretes Fehlverhalten im Einzelfall. Sie klingen auch gar nicht vorwurfsvoll, sondern erinnern uns vielmehr daran, was unser aller selbstverständliche Aufgabe als Christengemeinde ist. Unsere Versammlungen sind keine Events oder fromme Dienstleistungen. Die Teilnahme ist kein Kennzeichen unserer besonders feinen geistlichen Gesinnung. Sie sind selbstverständliches und natürliches Gottesdienst. Gottes Dienst an uns und unser Dienst aneinander. Dieser Dienst soll uns vorbereiten auf den Tag, an dem unser Herr wiederkommt. Die Schuldfrage steht nicht im Mittelpunkt der Ermahnung, liebe Geschwister. Das wäre auch unsere Spezialität. Die Ermahnungen Jesu sind darauf ausgerichtet, unser tägliches Leben als Christ zu verändern, und zwar dazu, unser Leben im Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Jesu Ermahnungen sind wichtiges und notwendiges seelsorgerliches Handeln an und für uns alle. Biblisch gesehen ist Ermahnung also ein wichtiger, ein unverzichtbarer Auftrag. Es geht um die Gültigkeit des Wortes Gottes. Wenn wir treu das leben, was er uns sagt, werden wir in unserem Handeln Jesu immer ähnlicher werden. Jesus ermahnt sehr wohl Menschen, auch wenn das Wort so im Zusammenhang mit ihm wohl nicht gebraucht wird. Denken wir an die Gleichnisse in den Endzeitreden Jesu, Gleichnisse mit sehr ermahnendem Inhalt. Oder denken wir an die an Klarheit nichts vermissen lassende persönliche Ermahnung der Samaritanerin. Zur Verdeutlichung dessen, was bei Jesus anders ist, stellen wir uns einmal vor, wie eine Ermahnung gehandhabt werden würde, die wir Zachäus oder Petrus gegenüber nach seinem Verrat an Jesus ausgesprochen hätten. Da hieß es dann wahrscheinlich, also Petrus, ich hab's gewusst, unglaublich, wie du dich verhalten hast da im Hof des Hauses des hohen Priesters nach Jesu Verhaftung, unglaublich, also mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben, du bist unten durch, verschwinde. Wie anders handelt Jesus beim Zusammentreffen mit den Jüngern am See Tiberias nach dessen Auferstehung? Jesus geht seelsorgerlich, behutsam, einfühlend um. Jesus bohrt nicht herum im Versagen des Petrus, er macht ihm keine Vorwürfe, sondern fragt ganz schlicht Liebst du mich? Kein bitteres Wort der Enttäuschung, keine Bloßstellung, aber trifft ihn im Herzen tiefer als jede zornige Kanzelrede, die es wohl getan haben würde. Er hält ihm den Spiegel vor und lässt Petrus sich selbst seines Versagens erinnern. Und hilft ihm liebevoll zurecht. Aber er schweigt das Problem nicht tot. So ist die Pädagogik Jesu. Jesu holt uns ab und führt uns zur Erkenntnis unserer selbst. Er nimmt unseren Willen ernst und uns das Denken und unsere konkreten Entscheidungen nicht ab. Er lässt uns selbst die Sünde erkennen, Konsequenzen ziehen und ist bei aller Sanftmut doch klar und eindeutig. In 2. Timotheus 3, 16, 17 schreibt Paulus, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. In der seelsorgerlichen Beziehung ist Jesus einfühlsam. Er hilft seinem Gegenüber selbst, zur notwendigen Erkenntnis zu kommen und den rechten Weg zu Buße und Umkehr zu finden. Hören wir auf Jesus, wie er in den Seligpreisungen bittet, ja geradezu fleht. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Jesus lebt, was er lehrt. Das erstickt all unsere Selbstverteidigungs- und Rechtfertigungsversuche im Keim. Jesus bleibt nicht bei der einzelnen konkreten Sünde stehen, sondern er zielt auf unser Wesen, auf unsere ganze alltägliche Lebensführung. Es geht Jesus nicht darum, dich bloßzustellen oder zu strafen. Es geht ihm darum, dir den Weg zur Umkehr zu weisen, dir zu helfen, den Weg von Irrwegen zurück in seine Fußstapfen zu finden. Das sollte mich und auch dich motivieren, unseren Lebensstil zu überdenken. Jesus ist eindeutig in der Lehre und in dem, was er seinen Zuhörern vermittelt. Auch wo es nicht um konkrete Verfehlungen eines Einzelnen geht, kann er sehr deutlich werden. Matthäus 7, Vers 5 schildert, wie Jesus in einer seiner Reden vor einer großen Menschenmenge Klartext redet. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Heuchler, so sagt er, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Und Matthäus 15, 8, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Lukas 12, Lektionen unterwegs genannt bei MacArthur, ist ein einziger Warnruf und ein Ruf in die Nachfolge. Wer mich bekennt vor den Menschen, so sagt er, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Wenn wir andere ermahnen, müssen wir bedenken, dass uns Grundlegendes unterscheidet von Jesus in der Rolle des Ermahnenden. Jesus ist sündlos und ermahnt uns auch als Sündloser. Sein Urteil ist nicht angemaßt. Er ist der Sohn Gottes. In ihm begegnet uns der Wille Gottes leibhaftig. Jesus mahnt in uneingeschränkter Vollmacht. Wenn wir bei uns von Vollmacht sprechen, ist dies immer nur eine eingeschränkte und eine abgeleitete Vollmacht, ein Geschenk im Einzelfall. Darum ist dieser Slogan, mach's wie Jesus, den junge Leute zu einer gewissen Zeit um den Hals oder als Armreif getragen haben, eine etwas naive Verkürzung unseres Problems und führt bezüglich seiner Lösung in die Irre. Wir sollten immer unsere eigene Schuld bedenken. Sie ist der Grund, warum Jesus in seinem Gebet für uns formuliert, Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch in der Antwort auf die Frage des Petrus in Matthäus 18, wie oft muss ich vergeben, wird unser Dilemma deutlich. Wir können doch nicht anders, als an uns verübte Schuld zu vergeben, wenn denn Vergebung aufrichtig gesucht wird. weil wir selbst nur leben aus der Vergebung, die uns täglich geschenkt wird. Was hindert uns daran? Wir stehen doch mit den ärgsten Bittstellern in einer langen Reihe. Um es mit einem anderen Bild zu sagen, wenn wir unseren Mitbewohnern das Licht ausknipsen, stehen wir selbst im Dunkeln. Wir tun gut daran, uns in Erkenntnis unserer Ohnmacht an Jesus zu wenden und dankbar anzunehmen, was er tat für uns. Wenn wir uns selbst erkennen, können wir zwangsläufig nicht anders, als unseren Nächsten mit Barmherzigkeit zu begegnen, denn er ist wie du. Auch die Ältesten der Gemeinde brauchen Ermahnung. Dazu finden wir einiges in 1. Petrus 5, 1 bis 9. Wichtige Ausführungen, die ich euch allerdings heute als Hausaufgabe anvertrauen möchte. Ich darf das als ehemaliger Lehrer tun, Hausaufgaben vergeben. Das wäre jetzt zu weit ausgeweitet werden. Schaut es euch einmal an, 1. Petrus 5, 1 bis 9. Der Dienst des Ältesten ist ja ein schwerer Dienst. Und darum brauchen wir eure Fürbitte. Bitte betet für uns. Betet auch für das bevorstehende Berufungsverfahren, in dem die Ältesten für die nächsten 3 Jahre gefunden werden sollen. Es ist wichtig, dass wir alle dabei sind, auch im Gebet. Wir alle stehen ständig in der Entscheidung zwischen Gut und Böse. Mose rüttelt in Gottes Auftrag sein Volk gegen Ende der Wüstenwanderung auf: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben wählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Wie ist die Reaktion? Ach, dass wir auch so antworten könnten und wollten, wie Josua dies bald darauf in einer anderen Situation tut. Vers 24 und 15. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ein wunderschönes Wort. Dass es doch unser Herz ausfülle und wir es zu unserem Wort machen wollen. Wir sollen nicht nur aufeinander Acht haben, um scharfe Munition für unsere Kritik zu sammeln, um andere zu verletzen und dann die Hand in die offene Wunde zu legen und so zu zeigen, dass wir ja doch wohl ein gut Stück besser sind als die von uns Gescholtenen. Nein, in Liebe wollen wir das Gute fördern und unsere Zusammenkünfte gebrauchen, um einander zu ermuntern. Wir wollen die Zeit nützen und angekleidet mit der Waffenrüstung Gottes den listigen Angriffen des Teufels widerstehen. So wollen wir miteinander in Jesu Spuren gehen. Genau. Ermuntern wir einander, wie uns Paulus in Epheser 5, Vers 19 mit auf den Weg gibt, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singen und spielen wir dem Herrn, wie wir es heute schon getan haben, und danken wir Gott alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Was haben wir heute bedacht? Was sollte uns wichtig werden? Nun, liebe Brüder und Schwestern, wir sind einander aufgegeben. Zu ermahnen ist dabei kein angemaßter Akt der Herrschaft über die, die mit uns auf dem Wege sind, sondern notwendige, liebevolle Für- und Seelsorge. Als solche sollten wir sie auch zuallererst verstehen und praktizieren. Über die Liebe, in der dies geschieht, ist in Korinther 13 alles gesagt, was nötig ist. Ihr kennt das auch. Jesus hat uns seine Liebe in unüberbietbarer Weise am Beispiel des Gleichnisses des verlorenen Sohnes ausgemalt. Und in seiner Passion ist er für uns den Leidensweg bis ans Kreuz gegangen. Nur Gott ist zu solcher Liebe fähig und nur er kann uns auch dazu befähigen. Wir bedürfen seiner Liebe wie der verlorene Sohn, ein Sohn, der nach unserer Auffassung der Ermahnung bedurfte wie kaum ein anderer. Der Vater im Gleichnis begegnet ihn mit einer atemberaubenden Liebe, die mich immer wieder fasziniert, wenn ich es lese. Einer Liebe, die bedingungslos gibt, die gewähren lässt, die das Scheitern nicht verhindert, aber das Verlorene sucht und ihm entgegenkommt, in einer Liebe, die vergibt, ohne nachzutragen, die nicht aufrechnet, die liebt, unabhängig von eigenen Verdiensten. Unsere Unfähigkeit, aus uns selbst heraus so zu lieben, sollte uns immer mehr in die Arme unseres geliebten Heilandes treiben. Wir brauchen nicht zu verzweifeln, er ist unsere Zuflucht und unsere Zuversicht. Wenn wir uns fallen lassen in seine erbarmenden Hände, wird er uns auffangen mit den Händen unserer Geschwister. Denken wir daran, Ermahnung ist aber auch Ermutigung, sind unverzichtbare Liebesdienste. Sie geschehen auf dem Fundament der biblischen Ethik. Sie gelten auch immer uns selbst und sind damit ein unverzichtbarer Aspekt der Seelsorge. Sie geschehen im Aufblick auf Jesus. Wir denken an die Mahnung, ihr erinnert euch, die uns Alexander Strauch so wunderbar in seinen Ausführungen am Anfang vor Augen stellte. Ohne dass die Liebe zudeckt, können wir nicht miteinander leben. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir zu dieser Haltung nicht bereit sind, verunehren wir unseren Herrn Jesus Christus, der eben dies lebte und für unsere Sünde, für unsere Schuld auf das Gericht auf sich nahm. Liebe Geschwister, lasst uns einander lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.